Abgebinged, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
Hallo und willkommen zu Abgebinged, dem Serienpodcast von Movie Break. Und dieses Mal fange ich tatsächlich an mit einem Zitat, und zwar: Ich bin ein Podcast im Wind, seht, wie ich dahin gleite. Das ist doch voll shiny. Und ich bin natürlich nicht alleine, sondern an meiner Seite ist zum einen Kühne. Hallo Kühne.
Hi, hi.
Und Stu. Hallo Stu.
Ich wusste es immer, dass du ein kleiner Poet bist. Hallo.
Ja. Genau, wir reden heute in unserem Hauptact, das habt ihr wahrscheinlich schon rausgefunden, als ihr auf diesen Podcast geklickt habt, über Firefly und Serenity. Aber wir haben natürlich auch haufenweise andere Serien geguckt. Ich habe haufenweise andere Serien geguckt. Und da wollen wir natürlich.
Du und ich sind da gutes Beiwerk für. Das
genau,
war's dann
auch. Ihr habt auch was geguckt, genau. Da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, aber wir starten natürlich wie immer in einem Abgebinged erstmal mit einem kleinen: Was gucken wir denn gerade? Und da ich gerade eh rede, würde ich ganz kurz einfach mal machen. Ich gucke gerade auf Sky, ja, steinigt mich. Ich habe mir Sky Ticket gebucht. Oh. Aber gerade funktioniert es ganz gut auf meiner PlayStation. PlayStation 5 übrigens. Ich habe eine abbekommen, ja.
Du machst dich nicht sympathischer. Du machst dich echt nicht sympathischer,
gerade, Thomas. Ja, ich wisch. Genau, da gucke ich gerade wöchentlich, und zwar immer montags, The Newverse. Und das ist so eine viktorianische Fantasy-Krimi-Thriller-Serie mit reichlich Frauenpower. Und zwar gibt es da ein mysteriöses Objekt, was eines Tages über London streift und verschiedenen Menschen Fähigkeiten verleiht, und dann steigen wir quasi in dieser Serie ein paar Jahre später ein mit den jeweiligen Machtspielen, die daraus resultieren, und der Verfolgung auch vor allen Dingen von Frauen, die diese Fähigkeiten haben, und die Frauen selbst, die sich halt versuchen zu verteidigen gegen eine mysteriöse Macht, die versucht, sie zu umzubringen und zu töten. Und das macht echt Bock, das macht Spaß, also da habe ich bisher richtig Lust drauf, habe vorhin Folge 4 geguckt, genau, das so ein bisschen dazu. Da mache ich auf jeden Fall noch mal mehr, wenn es dann irgendwann zum Binge oder Not-to-Binge kommt. Genau, ansonsten habe ich angefangen Dota Dragon's Blood. Ich bin total kein Fan von Dota. Also ich habe es zumindest noch nie so richtig gespielt. Dachte mir aber, irgendwas mit Drachen wird schon geil sein. Ich habe die erste Folge geguckt und bisher habe ich Spaß dran. Mal gucken, wie es weitergeht. Genau.
Ja. Stu. Ich gucke gerade, also zumindest in den letzten zwei Tagen habe ich nicht so viel Zeit gefunden zum Seriengucken, habe aber zum Einpennen auf Amazon Prime noch mal ein paar alte Folgen Malcolm mittendrin gesehen.
Großartig.
Genau, einfach um noch mal mich zu erinnern, wie toll diese Serie ist. Also ich werde auch da jetzt weiterhin immer mal wieder, glaube ich, mal reinschauen. Ich habe die natürlich schon zigfach gesehen, weil das war ja die Serie, die neben Scrubs, How I Met Your Mother, wirklich gefühlt achtmal täglich auf ProSieben lief. Aber jetzt auch mal im Originalton das zu sehen, ist wirklich ganz interessant und macht immer noch Spaß. Ansonsten werde ich jetzt die zweite Staffel Schitt's Creek gucken. Da habe ich die erste Staffel für Movie Break als DVD-Rezension bekommen. Da kommt auch bald die Kritik zu. Und seit ein paar Tagen gibt's die restlichen Staffeln bei Amazon Prime. Und die erste Staffel, so viel kann ich sagen, war echt okay, sogar ganz gut. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, was jetzt da so mega toll sein soll. Die letzte Staffel hat ja irgendwie gefühlt alle Emmys gewonnen, die es gibt. Aber ich habe mir schon sagen lassen, dass die wohl wirklich noch richtig, richtig sensationell gut werden soll. Deswegen bin ich da gespannt, wie es weitergeht. Ja, das ist aktuell das, was ich so an Serien gerade gucke.
Ja, und ich habe mir euren letzten Podcast angehört, und da hast du My Name is Earl empfohlen, womit ich jetzt angefangen habe. Das ist gerade die Serie, die ich dann so immer kurz vorm Einschlafen nochmal schnell ein, zwei Folgen gucke. Ich hänge immer noch bei Sons of Anarchy fest, konnte mich aber jetzt durch die dritte Staffel durchkämpfen und bin in Staffel 4, wo es dann auch
wieder. Hast du da nicht im Februar oder Januar mit angefangen?
Ja, habe ich. Und dann kam Staffel 3. Und die fand ich, also da konnte ich mich nicht aufraffen, das weiterzuschauen anfangs. Und jetzt geht's aber wieder. Ich habe angefangen, weil es auf Disney Plus war, auch mit Scream Queens. Hab's nach zwei Folgen abgebrochen, weil es wirklich Kernschrott ist. Ja, und das war eigentlich das, was ich gerade so schaue.
Okay, ja, danke euch. Dann steigen wir direkt mal ein mit To Binge or Not To Binge. Ich würde wieder anfangen. Ich habe endlich abgeschlossen Star Trek Lower Decks. Ich weiß nicht, bist du da auch schon fertig? Nee, ne?
Nee, ich hatte leider Probleme mit meinem Amazon Prime Kundenkonto, das ich nicht aufrufen konnte. Das war eine richtige heftige Lappalie, die mich die letzten paar Wochen echt beschäftigt hat. Ich habe es jetzt gelöst, aber habe tatsächlich erst seit 4 Tagen, glaube ich, wieder Amazon Prime. Deswegen habe ich da nicht weitergeguckt. Okay. Mein letzter Stand ist nach, glaube ich, 4 Folgen, dass ich es nett fand, aber ich trotz allem nicht so richtig reinkam. Vielleicht muss man wirklich Star Trek-affin sein, um damit wirklich Spaß zu haben. Ich weiß es nicht.
Also ich würde das unterstreichen. Also es gibt unendlich viele Anspielungen. Wirklich so viele Anspielungen in dieser Serie auf Star Trek. Das macht richtig Laune, alle zu identifizieren und zu erkennen. Also egal, ob die Kinofilme oder die einzelnen Serien oder Figuren oder Kultsachen, alles drin irgendwie. Ne? Mein Problem war eher, ich habe das am Anfang habe ich richtig gefeiert, vor allen Dingen die eine Folge auf diesem Kristallplaneten. Die war großartig, fand ich. Da gibt es ja auch die Nachspielung des des besten Kampfes der Filmgeschichte und Seriengeschichte, hätte ich fast gesagt. Da gibt es eine Wiederholung davon, großartig. Aber ansonsten habe ich das Problem, dass so ein bisschen wird es repetitiv. Also es wiederholt sich stark in seinen jeweiligen Elementen und vom Aufbau und schreitet nicht so voran, wie man sich von anderen oder wie man es von anderen Serien wie beispielsweise Rick and Morty so gewohnt ist. Also es ist, steckt sehr viel Ironie drin, das trieft vor Ironie und auch wirklich abstrakten und verrückten Ideen im Star Trek-Universum ist auch wirklich was völlig anderes, was man so bisher gesehen hat. Also nicht nur Bier ernst, sondern man kann mal drüber lachen, das ist ganz cool, aber es hält sein Tempo nicht durch. Bin aber trotzdem auf die zweite Staffel gespannt. Genau, dann habe ich ja geguckt, Snowpiercer Staffel 2.
Da muss ich dich direkt fragen, warum? Also ich habe Snowpiercer gar nicht erst angefangen, weil ich nur die Kommentare unter euren Podcast gelesen habe. Ich habe es mir nicht mal angehört und da kam die ja nicht ganz so gut weg.
Ich habe ja immer Serien, wo ich, die ich beim Wäscheaufhängen gucke.
Wie viel Wäsche hast du denn?
Danke, danke, danke. Die Frage hat sich mir auch jetzt gestellt.
Oder beim Kochen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so eine Nebenbei-Serie bei mir gewesen. Und sie hält tatsächlich ein bisschen mehr Niveau als die erste Staffel. Also sie ist an manchen Stellen besser als Staffel 1, weil sie fokussierter und konzentrierter ist, auch auf den Figuren. Stu, das ist ja das, was wir in Staffel 1 vor allen Dingen auch bemängelten. Ne? Diese hier, da Wechsel, da wieder ein Wechsel, da wieder neue Figur, Schnitt, Schnitt, Schnitt. Ne? Das ist in Staffel 2 deutlich ruhiger. Und mit Sean Bean gibt es natürlich einen Bösewicht, einen Antagonisten, der richtig Spaß macht. Also der macht richtig Laune und auch mit seinen Spielchen und so. Das ist geil. Und es gibt tatsächlich eine Folge, die ist die beste Folge bisher der ganzen Serie. Leider nimmt es danach wieder ab und sie endet ja fast so ein bisschen wie am Anfang. Das hat mich gestört. Ich glaube, ich werde Staffel 3 auch gucken, wie ich ja schon bestätigt. Und ich will einfach wissen, wie es jetzt zu Ende geht. Ich
habe das Staffel 3 anfängt, hortet dann Thomas Lang die Wäsche.
Genau. Ja, er muss mir nur Bescheid sagen, dann kann er auch gerne vorbeikommen, dann kann er da Serie gucken oder so und dann meine Wäsche mit aufhängen. Das können wir gerne machen.
Moment, so habe ich das jetzt nicht gemeint. genau, dann habe ich geguckt, Pacific Rim The Black. Da war ich ja ein bisschen gespannt drauf, wie das so ist, weil einfach Roboter und Monster irgendwie, ja, ist halt geil, ne? Und der zweite Kinofilm war aber doch eher ja eine Enttäuschung, also einfach die Überlegung, okay, wird das jetzt gut oder wird das schlecht? Und es ist tatsächlich sehr gut geworden. Es ist an manchen Stellen so ein bisschen Anime-Kitsch, würde ich jetzt mal reinwerfen. An anderen Stellen fehlt noch so ein bisschen Worldbuilding. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, das Ganze spielt in Australien. Australien wird komplett evakuiert, weil das halt von Monstern überlaufen wird. Und wir verfolgen dann ein Geschwisterpaar ein paar Jahre später quasi. Und das ist ganz geil, weil die selbst halt nichts von dieser Welt außerhalb ihrer kleinen Überlebensbubble, die sie hatten in so einem Canyon, mitbekommen haben. Das heißt, wir erleben die Welt gemeinsam mit denen. Und die finden halt gleichzeitig auch so einen riesen Roboter, den sie dann steuern können. Und es beginnt aber nicht so gleich so riesen fette Monster-Action, sondern tatsächlich viel Charakteraufbau. Das hat mir gefallen. Sie ist sehr kurz, aber unglaublich spaßig und visuell sehr, sehr stark. Also Anime-Serien kann Netflix mittlerweile in solchen Bereichen. Ich bin auch schon auf Godzilla gespannt. Das kommt ja auch bald. Da werde ich dann auch drüber reden können. Genau, und dann habe ich noch geguckt, Shadow and Bone habe ich gestern abgeschlossen. Da hört auch gerne den Podcast von Miriam. Der ist ja vor einiger Zeit erschienen. Genau, ich finde, es ist eine coole Fantasy-Serie, die macht Spaß. Sie hat aber auch viele, viele Schwächen tatsächlich drin, die sie noch in der zweiten Staffel ausmerzen müssen. Das fängt von gängigen Fantasy-Klischees an, bis hin zu Charakteren, wo man sich noch fragt, so von wegen, was soll das? Und mir fehlt noch so ein gewisses Gefühl für diese Welt und ihre Länder und ihre Konflikte und ihre Streitigkeiten und diese Magie, die dahinter steckt. Aber so ging mir das in Game of Thrones damals auch zum Anfang. Da ging es aber zum Ende der ersten Staffel schon besser. Und das fehlte hier jetzt noch. Aber ich bin trotzdem gespannt, wie es da weitergeht. Und es ist tatsächlich auch visuell, also da steckt wirklich viel Geld drin tatsächlich in dieser Serie. Punkt. So.
Okay, du hast mir Pacific Rim und Shadow and Bone zumindest etwas schmackhaft gemacht. Danke.
Ich würde weitermachen.
Ja.
Ich habe drei Sachen und die dritte Sache kann ich sogar mit dem Kühne zusammen besprechen. Ich fange mal an. Ich habe die erste Staffel Invincible abgeschlossen auf Amazon Prime. Das ist so eine Animationsserie basierend auf dem gleichnamigen Comic von Robert Kirkman, dem Schöpfer von Walking Dead. Da habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich dachte, die ist komplett verfügbar und dann gemerkt, verdammt, die haben nur die ersten drei Folgen veröffentlicht und habe jetzt wirklich die Folgen jetzt nachgeholt und muss sagen, ich bin nicht so in der Kategorie unterwegs, dass ich sage, boah, das ist eine der besten Superhelden-Serien aller Zeiten. Aber jetzt die letzte Folge vor allem hat mich dazu gebracht, wirklich zu sagen, kann man sich wirklich angucken, hat mir großen Spaß gemacht, ist sehr interessant, auch wenn ich diesen eher klinischen Look nicht ganz so toll finde, aber die Serie hat schon was. Wobei ich auch sagen muss, es ist natürlich so eine Serie, die auch durchaus kritisch mit dem Thema Superhelden umgeht, nur ich muss sagen, das ist mittlerweile auch schon alles andere als neu. Also es wirkt mittlerweile auch schon so ein bisschen verbraucht. Und wenn ich mich entscheiden müsste, welche, in Anführungszeichen, Anti-Superhelden-Serie ich gucken würde, bleibe ich dann doch lieber bei The Boys. Nichtsdestotrotz Empfehlung. Das Zweite, was ich empfehlen kann, das gibt es bis Mitte Oktober noch in der ARD-Mediathek, ist eine 12-teilige Doku-Serie namens The Movies, unter anderem produziert von Tom Hanks. Und das ist einfach die Geschichte von Hollywood. Und sie fangen wirklich mit den ersten Jahren an und gehen dann immer peu à peu weiter. Und jedes Jahrzehnt hat zwei Folgen. Eine Folge geht 45 Minuten. Und wenn man sich für Film interessiert, dann kann ich nur raten, diese Doku-Reihe zu gucken. Man muss natürlich klar sagen, sie ist schon darauf bedacht, Hollywood zu zelebrieren. Versucht aber zumindest hin und wieder auch ein paar kritische Punkte aufzuzeigen, gerade wenn es um das Thema Rassismus und andere unschöne Dinge geht, sagt die Doku auch hier und da mal ein paar klare Worte, was ich auch ganz gut und wichtig finde. Also wenn ihr wirklich nur ein bisschen Hintergrundwissen haben wollt von Hollywood und euch so, ja, die Welt hinter dem Glanz interessiert, dann klare Schau Empfehlung, wie gesagt, in der ARD-Mediathek The Movies gucken. Ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und dann muss ich noch was erwähnen, was keine Serie ist, aber ich dachte, es ist eine Serie. Und zwar wurde mir von mehreren Quellen empfohlen, Schwarze Adler zu gucken. Die eine Dokumentation, die gibt es bei Amazon Prime und erscheint, glaube ich, im Juni auch auf ZDF. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion von Amazon und ZDF. Und da geht es im Kern um etwas, was mich so gar nicht interessiert, nämlich Fußball, beziehungsweise die deutsche Bundesliga. Und zwar wird die Geschichte erzählt von schwarzen Fußballspielern in Deutschland. Und diese Dokumentation war wirklich herausragend gut. Es gab Archivaufnahmen, wo im Echt der Kamm gespielt ist. Wenn zum Beispiel ein Reporter einer Jungen oder einer Frau sagt, die ein farbiges Kind hat von einem farbigen Mann, warum sie das Kind denn nicht zur Adoption freigibt? Denn was soll denn aus dem Kind werden? Ja? Also das ist echt hart. Oder auch wenn die Reporter des aktuellen Sportstudios irgendwie wirklich rassistische Bemerkungen machen, das ist natürlich alles schon ziemlich alt, aber dann schafft die Doku es dann auch aufzuzeigen, dass diese Problematik noch lange nicht vom Tisch ist. Und wie gesagt, ich bin wirklich überhaupt kein Fußballfan. Fußball kann mich jagen, aber diese Dokumentation war wirklich herausragend stark. keine Serie. Ich dachte, es sei eine Serie. Nein, es ist nur ein Film, aber trotz allem sei sie hiermit erwähnt. Schwarze Adler, aktuell auf Prime, ich glaube im Juni, Juli im ZDF und dann später wahrscheinlich auch in der ZDF-Mediathek. Auf jeden Fall gucken. So, und nach diesem sehr ernsten Thema würde ich sagen, machen wir was Komisches. Oder Kühne?
Ja, sehr gerne.
Okay.
Es ist ja mittlerweile schon fast ein Phänomen geworden, diese Serie. Weil wir beide haben ja noch LOL geguckt. Last One Laughing.
Genau. Da müsst ihr mir echt nochmal erklären, was daran so geil ist. Also ich habe es immer noch nicht verstanden.
Also ich wollte es schlecht finden tatsächlich.
Jeder wollte es schlecht finden.
Und ich hatte mir das angeguckt, weil ich bin normalerweise nicht unbedingt der große Fan von deutschen Comedians. Und dieses Show-Konzept habe ich auch erst gedacht, ja gut, es gab es schon in zig anderen Ländern und das ist im Endeffekt nur ein reiner Abklatsch des Ganzen. Es ist ja so, dass schlussendlich einfach 10 Comedians in einen Raum gesetzt werden für 6 Stunden und die dürfen nicht lachen und müssen sich gegenseitig durch Auftritte oder durch irgendwelche Spökes, die sie da machen, sich gegenseitig zum Lachen bringen. Jeder hat 2 Leben.
Dann bist du raus oder was?
Genau, wenn du 2 Leben weg hast, bist du raus. Ja. So, das ist im Endeffekt schon das ganze Showkonzept und das Ganze hat 6 Folgen, eine halbe Stunde. Jede Folge, ja, bildet in etwa eine Stunde in diesem Raum ab. Und ich wollte es wirklich schlecht finden. Ich habe Tränen gelacht und bin von der Couch gefallen. Also habe ich selber nicht mit gerechnet. Man muss aber dazu sagen, selbst meine Eltern haben einen Blick riskiert, die für sowas normalerweise gar nicht offen sind. Mein Vater fand es auch ganz okay. Meine Mutter beispielsweise hat nach der ersten Folge nicht weitergeguckt, weil sie mit den Comedians, die die meiste Screentime dort haben, überhaupt nichts anfangen kann. Und da muss man dann besonders auf Teddy Teclebran oder auf Max Giermann eingehen, die in diesen ganzen 6 Folgen einfach die meiste Screentime haben und wirklich am meisten Action machen. Wenn du mit denen nicht wirklich warm bist oder den Humor von denen nicht abhaben kannst, dann kannst du es auch bleiben lassen. Ja. Und das Interessante ist ja, dass im Endeffekt alle Comedians, die da drin sind, ein schönes Abbild sind. Man hat dann für die, in Anführungsstrichen, ältere Generation noch eine Anke Engelke dabei. Du hast für die, die auf ruhigeren Humor stehen, Thorsten Sträter dabei. Für die Jüngeren Caroline Kebekus. Aber nicht jeder bekommt die Screentime oder bleibt eben so lange in dem Raum, sodass sie sich da vollends entfalten können. Bedeutet wirklich, wenn du mit den Hauptcomedians nichts anfangen kannst, dann wirst du diese Serie auch nicht mögen.
Also ich muss auch sagen, ich, wie der Kühne auch, ich habe das gelesen, dachte, was für ein Scheiß. Und bin dann halt, weil so viele Leute darüber positiv geredet haben, dann doch dazu übergegangen, das mir anzugucken. Und muss sagen, so die ersten Folgen fand ich auch wirklich sehr amüsant. Muss gestehen, die letzten 2 Folgen, da hat's mich dann nicht mehr so rumgerissen. Das lag auch einfach an den Komikern, Komikerinnen, die noch übrig waren. Ich sag jetzt nicht, welche das waren, aus Spoilergründen. Da gebe ich dem Kühne aber ganz schon recht. Wenn du halt mit denen, die dann am Ende drin sind, nichts anfangen kannst, also mit ihrer Art von Humor, dann wird's schon schwieriger sein, Spaß zu haben. Trotz allem, finde ich, war das eine sehr kurzweilige Erfahrung, wo ich sehr gespannt bin jetzt mit der 2. Staffel, die ja schon angekündigt war, also die wird ja gerade produziert oder wurde bereits produziert, die soll im Herbst ja kommen, genaues Startdatum gibt's doch nicht. Und bin da sehr gespannt, wie es da weitergeht. Muss allerdings auch sagen, was ich ein bisschen überzeichnet finde, ist, wie Amazon das vermarktet, dass sie also wirklich jede Woche nur 2 Folgen rausgebracht haben und dann gab's auch immer so Teaser, was als nächstes passiert, das fand ich ein bisschen...
Wo sie übrigens gespoilert haben, was ich ganz schlimm fand.
Ja, genau. Also das fand ich dann, hätte nicht sein müssen, wobei ich auch sagen muss, es war mir echt relativ egal, wer jetzt noch übrig bleibt und wer nicht. Von daher würde ich auch sagen, gebt dem Ganzen eine Chance und wenn ihr nach der ersten Folge wie Kühnes Mama merkt, so, ey Leute, das ist nichts für mich, dann lasst die Finger davon.
Ja, und zumal du hast das ganze Ding in 3 Stunden durch, ne? Also das geht, jede Folge geht knapp eine halbe Stunde. Im schlimmsten Fall hast du 3 Stunden vergeudet.
Ja. So. Und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, was ich sehr schön finde, ist, dass sie wirklich jedes Lachen werten. Also es ist jetzt nicht so, dass die warten, bis jemand wirklich herausprustet, sondern die achten durch ganz genau. Selbst so ein kleines Lächeln ist halt schon Lachen. Die sind da wirklich rigoros. Das hätte ich zu Beginn nicht gedacht, dass sie das so hart durchgreifen da.
Zugegeben, ich fand es auch eigentlich witziger, wie die Leute sich wirklich wehren zu lachen, als das jetzt das, was sie da aufgezeigt haben oder gesagt haben oder ähnliches. Also Die Caroline Kebekus, ich glaube, die ist mittlerweile da dreimal drin gestorben, weil sie sich so zurückhalten musste. Und das hat wirklich Freude bereitet.
Vielleicht riskiere ich dann doch mal einen Blick.
Kannst du beim Wäscheaufhängen machen.
Ich muss ja gestehen, ich kann mit den meisten deutschen Comedien nicht so viel anfangen.
Ja, ich auch nicht. Aber es ist halt, das Konzept ist, glaube ich, das, was so gut funktioniert. Und wie der Kühne schon sagte, dadurch, dass du wirklich Komiker, Komikerinnen hast, die so alle Bandbreiten von Humor schon ein bisschen bedienen, ist da für jeden was dabei.
Okay. Dann versuche ich es mal doch mal auf meine Liste zu packen. Ich meine, 3 Stunden, das geht ja wirklich fix.
Also bitte, als ob du jetzt jemand bist, der wirklich, du packst doch alles auf deine Liste, also bitte.
Ja, die ist auch schon wieder richtig groß geworden.
Ach, auf deiner Liste stehen heißt, ja, ja.
Oh, ich habe ein total tolles neues Konzept, ja, das heißt, keine Liste, ja, Thomas wird für 6 Stunden in einen Raum eingesperrt und Leute kommen und erzählen ihm von tollen Serien und er darf diese Serie nicht auf die Liste packen, so.
Oh nein, oh fies. Ja. Nein, das machen wir nicht, nein.
Okay.
Nein. Okay, habt ihr noch was?
Nein, ich nicht.
Okay. Genau, dann habt ihr, glaube ich, etliche Empfehlungen von uns heute bekommen. Und tatsächlich wenig, was ihr nicht gucken sollt. Also von daher, packt es auf eure Liste und schaut
tatsächlich. Guckt nicht Alarm für Cobra 11. So.
Nein, das guckt nicht. Wie war das nochmal mit dem Clown? Der sollte doch zurückkommen, ne?
Ja, beim Fernsehen. Ich glaube, RTL Nitro oder so. Und,
echt jetzt? Der Clown kommt zurück?
Ja, der erkennt den Clown. Super.
Ja, sicher.
Großartig.
Ich habe damals den Kinofilm gesehen.
Ich auch.
Ja, jeder. Okay.
Kurz erwähnt, ich wollte mal Thomas diesen Kinofilm zu Weihnachten schenken, aber es gibt ihn leider nirgends.
Das wäre ein tolles Geschenk gewesen, ja. Okay, gut. Dann starten wir doch mal mit unserem Hauptakt heute.
Im Übrigen, ich muss kurz einwerfen, danke, dass ihr mich auf diese Serie aufmerksam gemacht habt und mir gesagt habt, guck das, wird dir gefallen und dann machen wir da einen Abgebinscht zu, weil ich liebe es.
Sehr gerne. Genau, ich glaube, man muss auch erstmal, also klar, wir reden jetzt über Firefly, ne, der absoluten Kultserie. Und den Film Serenity. Und ich glaube, jemand muss erstmal erklären, was es damit so ein bisschen auf sich hat. Weil eigentlich ist es nicht einfach nur eine Serie, es ist eigentlich ein Phänomen. Stu, kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, ich versuche es. Also, es begab sich zu einer Zeit, als der Serienschöpfer Josh Whedon mit Buffy und Angel wirklich herausragend gute Quoten einfuhr, dass der Sender Fox die Produktionsfirma Fox zu Josh Whedon gegangen ist und gesagt, Kumpel, pass auf, du hast Erfolg, mach uns mal eine Serie. Und Josh Whedon, der schon lange Zeit mit einer Idee schwanger gegangen ist, hat sich gesagt, gut, mach ich euch. Herausgekommen ist die Serie Firefly, die aber beim Sender nicht so gut ankam, was dazu führte, dass der Sender einige Änderungen vornahm. Zum Beispiel, dass die Pilotfolge, glaube ich, erst gegen Ende gezeigt worden ist, weil der Sender gesagt hat, nee, wir wollen die zweite Folge als erste Folge haben, weil da ist mehr Action drin. Leider Gottes war der Serie kein Erfolg beschert. Die Quoten waren miserabel, sodass von den 14 produzierten Folgen lediglich 11 ausgestrahlt worden sind. Da Josh Whedon aber damals schon eine sehr aktive Fangemeinde hatte und sowas wie Mundpropaganda damals schon gab, wir reden übrigens aus, das Ganze passierte so im Jahr 2001, 2002, wurde die DVD-Veröffentlichung von Firefly in den USA ein enorm großer Erfolg, was dazu führte, dass die Serie dann ein paar Mal wiederholt worden ist im Fernsehen, unter anderem auch mit den noch fehlenden 3 Folgen, die es davor halt nur auf DVD gab. Und dann ein paar Jahre später kam Universal zu Josh Whedon und meinte, hör mal, willst du uns nicht mal einen Film machen? Und da hat sich Josh Whedon gesagt, hey, wisst ihr was? Ich hätte da eine Idee für einen Science-Fiction-Film. Und so entstand der Film Serenity, Flucht in neue Welten, der Ende 2005 in die Kinos kam und quasi die Serie Firefly fortführt. Ja, und das ist im Groben die Geschichte oder Hintergrundgeschichte von Firefly.
Um das mal zu ergänzen, ist es total verrückt. Ne? Also ich meine, wir befinden uns jetzt im goldenen Zeitalter der Serien, immer noch. Also es kommen ja noch mehr Streamingdienste, noch mehr Serien und alte Serien kehren zurück etc. pp. Und als Firefly rauskam, war das halt noch nicht so. Und ich glaube, Firefly war einfach seiner Zeit voraus. Das ist eine Serie, würde die heute kommen und nochmal ein anderes Budget haben und natürlich anders aussehen, ne? Aber würde die heute kommen, das wäre so das Science-Fiction Game of Thrones hätte, also um das so zu transportieren, glaube ich. Mhm. Und das ist halt auch so krass, weil Fox damals gesagt hatte, das ist denen zu düster. Das musst du dir mal überlegen, was es heute an Serien gibt. Und damals haben sie gesagt, das ist denen zu düster. Und ich greife schon mal vorweg, Firefly ist für mich nicht düster.
Doch, also ich finde schon.
Es schwankt.
Es schwankt, ja, genau. Also ich finde, es ist jetzt keine helle Sci-Fi wie jetzt Star Trek oder so. Aber es werden da schon sehr harte Themen durchaus angesprochen.
Aber es ist kein Alien, so meine ich.
Nein, Gott bewahre das nicht, nein. Aber es war halt einfach noch eine andere Zeit, glaube ich. Ich meine, das war damals, das war, ich glaube, als es produziert worden ist, da war noch der Hype von Akte X, hört übrigens unbedingt unsere Akte X Akademie, war noch da und ich glaube, dass die Welt, so blöd es klingt, war für so eine Serie noch nicht bereit, weil das sollte ja auch gesagt werden, es steht zwar überall Science-Fiction-Serie, aber im Grunde ist es eine Western-Serie.
Ja, aber weiß einer von euch, wie die damals vom Rating her war? Also, die ist ja jetzt, glaube ich, bei uns auf der Blu-ray-Veröffentlichung ab 16 freigegeben. Weiß einer von euch, wie die in Amerika war? Also durfte die auch zu vernünftigen Zeiten im Fernsehen laufen oder wurde die ja irgendwie noch zensiert oder sowas?
Ich glaube, sie hätte zu vernünftigen Zeiten laufen können. Gezeigt haben sie aber 23 Uhr.
Weil ich empfand das, also vielleicht dazu, ich habe die Serie jetzt wirklich das erste Mal gesehen. Ich habe vorher davon gelesen. Ich wusste, dass es das gibt, aber ich kannte keine Szenen daraus oder gar nichts. Und ich war doch überrascht, dass gerade auch schon in der Pilotfolge hier und da große Schusswunden mit einer Menge Blut gezeigt worden sind. Und natürlich auch, dass diverse Sprüche auch teilweise unter die Gürtellinie gehen. Ja. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum gerade die prüden Amerikaner, was Sexwitzchen angeht, nicht so gut drauf zu sprechen waren.
Also ich würde das einfach nochmal betonen, das ist quasi eine Serie, die eigentlich hätte später kommen müssen,
ja, um definitiv
zum richtigen Erfolg zu kommen. Ne? Und ich hatte immer gehofft, dass jetzt vielleicht dann doch nochmal irgendwas angekündigt wird oder ist doch eine Fortsetzung, aber eigentlich macht es auch keinen Sinn und ist auch egal. Aber sie liegt tatsächlich sehr, sehr weit oben auf den Top-Listen von den besten Serien aller Zeiten und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Da liegt sie auch richtig und das hat sie auch verdient. Und das Genre ist übrigens Space Western, also ein Genre-Mix aus Science-Fiction und Western. Ich mag Space Western.
Finde ich übrigens interessant. Ist nicht Firefly auch so die erste Serie im Realfilmbereich gewesen, die dieses Genre mitgestaltet und geprägt hat? Ich meine, jetzt heute kriegen wir mit Mandalorian schlussendlich was Ähnliches, so vom Setting her.
Cowboy Bebop kommt auch noch.
Ja, aber gut, vorher gab es ja viele Animes beziehungsweise Zeichentrickserien, ne? Wenn ich da an, wie heißen sie noch alle hier, die da samstags auf RTL immer liefen, Brave Star und Saber Rider und Galaxy Ranger und sowas.
Ja, das waren noch Zeiten.
Aber mir würde jetzt nichts einfallen, hin und wieder mal irgendwelche B-Movies oder so, aber mir fällt nichts ein, was dieses Genre vorher so geprägt hat.
Nee, tatsächlich nicht. Ne.
Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch die Serie nicht den Erfolg hatte, wie wir uns das auch gewünscht hätten, weil die eben quasi Vorreiter des Ganzen waren. Die haben es eben probiert, das eben auf Realfilm zu machen und sind damit gnadenlos gescheitert.
Aber mag da mal jemand beschreiben, worum es geht? Kühne, magst du dich mal versuchen?
Ja, also es geht um die Crew der Serenity, angeführt von Mel oder Captain Mel, gespielt von Nathan Fillion, die früher, glaube ich, in der Armee gekämpft haben. Nach einer Schlacht haben sie dann einen abtrünnigen Weg gewählt und versuchen jetzt durch Gelegenheitsarbeiten, egal ob legal oder illegal, ihr Geld zu verdienen. Und bei einer Mission nehmen sie 4 Gäste mit auf die Serenity, also auf ihr Schiff. Unter anderem ein Arzt mit seiner Schwester, die von vornherein etwas komisch wirkt, die von der Allianz verfolgt werden. Ja, und um diese Personenkonstellation geht es im Endeffekt die ganze Zeit. Zum einen darum, was ist mit der Schwester los, was passiert mit ihr, warum ist sie komisch, warum hat sie auch diverse Kräfte. Und eben zum anderen, wie die dann eben versuchen, ihr Lebensunterhalt zu verdienen und selber irgendwie in dem Leben klarzukommen.
Ja. Was ich an dem ganzen, also an der ganzen Geschichte vor allen Dingen spannend finde, ist, dass sie so ein Setting gewählt haben, was du nachvollziehen kannst. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist ja angesiedelt eigentlich im 26. Jahrhundert. Es gibt theoretisch auch irgendwo die Erde, ne? Und das sind halt Kolonisationsschiffe, die losgeflogen sind und dort halt Terraforming betrieben haben und dementsprechend dann die Planete. Und es gibt dieses Kernsystem, was halt hochtechnologisiert ist und sehr zivilisiert ist. Und dann hast du diese Außensysteme, die halt, ich nenne es jetzt mal, barbarisch im Westen noch leben, also im wilden Westen. Und das hat mir immer gefallen, weil das halt so ein Mix ist, der halt irgendwie auch heute noch, obwohl die Serie natürlich jetzt schon fast 20 Jahre alt ist, immer noch irgendwie cool wirkt, immer noch nachvollziehbar wirkt. Und selbst wenn manche von den Effekten, die übrigens echt großartig sind für die Zeit, ein bisschen nicht mehr aktuell sind, wirkt es immer noch wie aus einem Guss. Selbst obwohl diese ganzen Kulissen und obwohl die Ausstattung komplett zusammengezimmert wurde von dem, was sie da, glaube ich, in den Studios gefunden haben.
Aber genau das macht es ja aus, dieses Zusammengezimmerte. Weil genau so stelle ich mir eben diese Randbereiche vor. Also man muss ja dazu sagen, dass die ganze Serie meistens auf Planeten spielt, die irgendwie auch von der, ja, von eben dieser Allianz, von dieser Staatsmacht, wie man sie oder wie man es auch immer nennen möchte, das sind ja alles Planeten, die vergessen worden sind. Und eben, weil die auf der Flucht vor dieser Allianz sind, bewegen sie sich da ja auch wirklich. Und das sind ja auch meistens dann eben Leute, die von der Gesellschaft vergessen worden sind und eben auch fast tagtäglich um ihr Leben kämpfen müssen, was Essen angeht, was Geld angeht und Ähnliches. Also deswegen finde ich gerade dieses Zusammengezimmerte, ich weiß nicht, ob es gewollt war, gefällt mir aber sehr gut.
Ja. Was ich auch finde, was die Serie so greifbar macht, ist, ist ein ganz eigentlich ein sehr einfacher Kniff, aber der funktioniert wunderbar. Und zwar, es gibt keine Aliens. Es sind nur ja. Menschen. Und das wirkt auch irgendwie, so blöd klingt, aber authentisch. Das ist halt nicht wie Star Trek, dass du halt hier eine Alien-Rasse hast und da eine Alien-Rasse. Nee, da gibt es nur die Menschen, die natürlich von Planet zu Planet auch unterschiedlich sind. Aber es sind nur Menschen. Und das, finde ich, ist ein nicht zu unterschätzender, wichtiger Bestandteil dieser Serie, die diese Serie für mich so greifbar macht. Denn es ist Science-Fiction, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das, was da passiert, auch so passieren könnte. In Zukunft natürlich.
Ja. Ja, ja, und eben auch, dass die so ganz weltliche Probleme lösen. Also ist es in Folge 3 oder in Folge 4, wo die einfach den Auftrag haben, Kühe zu transportieren. Also es ist einfach wirklich weltlich. Die müssen nicht irgendwelche Quarzmineralien oder sonst irgendeinen Kack, den du gar nicht definieren kannst, von A nach B bringen, sondern die lösen weltliche Sachen, ja, eben wie Kühe irgendwo hinbringen.
Und was natürlich auch ein enorm wichtiger Faktor dieser Serie ist, warum sie auch knapp 20 Jahre nach ihrer Ausstrahlung immer auch wunderbar funktioniert, ist halt einfach die Dynamik zwischen den einzelnen Figuren.
Ah, die, also ja. Ich habe heute noch gedacht, ich hatte mir heute dann auch zum ersten Mal den Film Serenity angeguckt, wie gut die Figuren zum einen besetzt sind. Mhm. Also jedem kaufe ich seine Rolle zu 100% ab. Ja. Und das nächste ist, wie sie geschrieben sind. Also dieses Zusammenspiel zwischen den Figuren ist so unglaublich gut und charmant, dass du im Endeffekt nach der ersten Folge komplett davon gefesselt bist.
Und das ist immer was ich bei dieser Serie vor allen Dingen beschreiben kann. Für mich ist das immer wie so ein Gefühl, nach Hause zu kommen, zu dieser Familie. Wisst ihr, was ich meine? Weil die halt alle so miteinander gut agieren und interagieren und harmonieren und disharmonieren. Das macht einfach Laune.
Wie die dieses sich gegenseitig Gefühl habe ich immer, wenn wir abgewünscht machen.
Ja, definitiv. Also wie die sich halt immer so Sprüche an den Kopf knallen und halt irgendwie, also und da, aus diesen Figuren heraus ergeben sich ja dann die Geschichten, wie sie ablaufen. Und nicht, es gibt eine Geschichte und die läuft ab und die Figuren passen sich der Geschichte dann an, sondern die Figuren beeinflussen die Geschichte, wie sie abläuft. Mhm. Mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Erinnerungen, was sie erlebt haben, mit ihren Konflikten untereinander. Und das ist was Firefly einfach großartig kann.
Ja, also du findest immer wieder Figuren, in denen du dich in diesen einzelnen Situationen auch identifizieren kannst. Ja. Und was eben auch, was mir sehr gut gefallen hat, war, du hast nicht den Helden dabei, weil alle scheitern eben auch in ihrem Tun. Und das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut, dass du einfach, das sind einfach immer noch Menschen, mit denen du da irgendwie zu tun hast. Du hast keine, versteh mich nicht falsch, ich möchte jetzt nicht Star Trek dissen oder so, aber in den meisten Fällen sind die Captains einfach immer so gut und die können alles und die wissen alles, dass sie meistens nicht, außer da, dass sie nicht scheitern. Und hier die Serie, die baut ja auch darauf auf, dass sie scheitern. Und das macht das Ganze eben so menschlich. Und ich musste lachen, als du mir gesagt hast, ja, wenn du dir das anguckst, für mich ist das wie nach Hause kommen. Habe ich ehrlicherweise da gesessen und mir gedacht so, ja, ja, Thomas, klar. Das ist ein schöner Spruch, klingt gut. Aber ja, du hattest zu 100% recht.
Ja. Ach, ich habe tatsächlich auch lange nicht geguckt gehabt. Und als dann die Idee aufgekommen ist und dann ich irgendwie dann doch mal wieder Firefly gucken durfte und konnte, habe ich übrigens auch Christina gefragt, ob sie da mitgucken will. Und sie hat tatsächlich ja gesagt. Und die ist nicht so der größte Science-Fiction-Fan, aber die Serie hat sie auch gefeiert wie Sau.
Weil,
das fand ich gut.
Weil sie einfach auch nicht diese, ich sage es mal, dieses Gefühl von Science-Fiction vermittelt, finde ich. Für ja, mich ist das wirklich stimmt. mehr Western als Science-Fiction, so blöd es klingt. Obwohl ja. die da mit Raumschiffen rumfliegen und irgendwelche fremden Planeten kolonisiert haben, es ist für mich wirklich eine Western-Serie. Und diese ganze Geschichte um diesen früheren Krieg da und diese Kondensierung der neuen Welten, es hat ja auch was Ursprüngliches, was auch so in der, ich nenne es mal, in der amerikanischen DNA einfach verortet ist, ne? Und das macht's für mich wirklich zu einer Western-Serie.
Es gibt ja auch wenig Sci-Fi-Mambo-Jumbo, ne? Also ja. wenn man mal guckt, wie der Generatorraum, hätte ich fast gesagt, wie das Raumschiffsinnere ja auch aussieht, ne? Du hast ja da, wo sie quasi sitzen und essen, in der Kantine bei sich in dem Raumschiff, ne? Wo übrigens die Stars lieber ihre Pause gemacht haben beim Dreh, als in ihren Trailern. Das fand ich sehr witzig. Da hast du so einen Holztisch stehen, mit Holzstühlen. Ne? Also alleine diese ganze Ausstattung von dem Raumschiff und auch der Antrieb selbst ist eigentlich nur so ein großer VW-Motor, hätte ich fast gesagt, der mal kaputt geht, weil da irgendwie so ein Teil rausgebrochen ist.
Ne? Der also geht ja auch relativ häufig kaputt.
Ne? Genau, du hast halt wirklich wenig Sci-Fi-Mambo-Jumbo in der Form von wegen, oh, da ist Katalysator so und so und wir müssen jetzt das und das überbrücken und programmieren noch das und das ein. Das findet da halt alles nicht statt. Es ist sehr geradlinig da in der Story und es konzentriert sich halt eher auf die Figuren, auf die Geschichten und das macht es halt auch so spannend dann.
Mal eine Frage an euch. Wenn ihr eine Lieblingsfigur benennen müsstet, welche wäre das?
Jane.
Also aus männlicher Sicht Kylie. Die finde ich super süß. Nee, aber ich mag Mel eigentlich sehr gerne. Von seiner Art her, ich finde seine Art und Weise, dieses Saloppe immer, dieses ständig rumfluchen und finde ich gut, gefällt mir.
Ja, bei mir ist also es Wash.
Okay. Ich würde mal ganz kurz meine Sachen noch begründen. Genau, also Jane tatsächlich irgendwie, weil der gleichzeitig so der richtig derbe Typ ist, der immer draufhauen will und sofort seine Knarre holt, aber auch gleichzeitig halt seine Knarre nahm und wenn er sie eintauscht, dann kriegt er ein Tränchen in den Augen. Ne? Und am geilsten ist halt immer noch die Folge, wo die auf den Planeten kommen, wo eine Statue von ihm steht, weil er Geld abgeworfen hat, weil er eigentlich fliehen wollte und dort eine kleine Revolution ausgelöst hat. Und du denkst die ganze Zeit, dass dieser Plot sehr vorhersehbar ist in dieser Folge. Aber wie dann die Folge endet und wie Jane quasi mit sich selbst umgeht und mit seinem Verhalten, fand ich großartig. Ja. Deswegen mag ich die Figur.
Also ich muss auch sagen, es gibt in dieser Hauptcrew keine Figur, die mich irgendwie nervt, die ich doof finde. Die haben alle irgendwas. Ne?
Ja, ja. Sehe ich genauso. Also bei den Gästen finde ich, die sind gerade in den ersten Folgen noch ein bisschen austauschbar. Aber die Hauptcrew, super. Also gibt's nichts.
Und es gibt auch so großartige Szenen, die einem auch in Erinnerung bleiben. Ne? Also auch untereinander von diesen Figuren. Ich weiß noch die Folge, wo River die Bibel in die Hand bekommt und die Bibel so auseinanderreißt, um sie zu reparieren.
Das ist falsch und das ist auch falsch und hier, da muss das stehen und das ist auch falsch.
Ja. Also ja, also irgendwie hat jede Figur so ihre Momente und auch ihre Folgen halt, ne?
Ja.
Und selbst wenn man so Folgen hat, wo man ganz klar sieht, das Budget ist halt echt begrenzt gewesen. Ich erinnere da nur an die Folge, wo sie in das Hospital einbrechen und dann eigentlich ja nur durch so blanke Betonwände und Flure laufen. Aber selbst das funktioniert alles.
Ja. Kurze Frage. Wollen wir die Serie mal kurz beiseite schieben und uns mal um den Kinofilm kümmern?
Ja, können wir tun, ja.
Okay.
Weil es kam ja 2005 Serenity, Flucht in neue Welten heraus. Und ich habe den Film vor der Serie geguckt. Ich habe mir den damals auf DVD ausgeliehen und fand den unglaublich toll. Immer noch einer der Science-Fiction-Filme des neuen Jahrtausends, den ich wirklich total toll finde. Und ich weiß gar nicht, warum, aber ich hatte damals nicht das Gefühl, dass mir irgendwas an Informationen fehlt, da ich die Serie noch nicht kannte. Mir war bewusst, da gibt's eine Serie, mir war auch bewusst, da gibt's bestimmt total viele Anspielungen, die ich nicht raffe, aber trotz allem habe ich den Film wirklich damals wahrgenommen als ein straighter Sci-Fi-Film. Mit schönen Effekten, mit auch den Qualitäten der Serie, also die Figuren waren toll. Und ein paar sehr witzigen Szenen. Also welche Szene ich bis immer noch abfeiere, ist, wo sie diesen Transporter überfallen und da in diesem Keller ist dieser eine Typ, der nicht aufgeben will und dann schießt Mel einfach einmal so rein und dann so, okay, ich ergebe mich. Großartig. Und was auch schön ist, jetzt wo ich die Serie gesehen habe, ist, dass wir, glaube ich, im Film das erste Mal so richtig merken, wie gefährlich und vor allem wie machtvoll und wie hochtechnisiert diese Allianz eigentlich ist.
Ja.
Ja. Wenn ich kurz mal meine Ansicht auf den Film durchgeben darf, ich habe ihn, wie gesagt, vor 2 Stunden, glaube ich, ausgemacht. Ich sehe es ein bisschen anders, du. Ich kann mir vorstellen, wenn du den wirklich früher geguckt hast, so als, ich sag mal, mit Kinder- oder jugendlichen Augen, sagst du, in dem Film passiert einiges. Da wird dir wirklich vernünftige Action geboten. Und das hätte mir damals auch gefallen. Aber mir ist jetzt aufgefallen, wie sehr der Film doch im Endeffekt dafür da ist, die Geschichte der einzelnen Crewmitglieder einfach zu verbinden und die auch zu einem gewissen Ende zu führen. Also ich kann mir, wenn ich mir den jetzt einfach so angeguckt hätte, ohne die Serie zu kennen, würde ich behaupten, dass er mir nicht so gut gefallen hätte, weil vieles, insbesondere zum Beispiel die Verbindung zwischen Kylie und Simon, die wird in den Film einfach reingeschmissen. So jeder, der die Serie kennt, weiß, dass sich 14 Folgen da im Endeffekt eine kleine Love-Story aufgebaut hat, die nie zu einem Ziel geführt hat. Und das wird dir wirklich einfach nur reingeworfen.
Wie gesagt, ich habe den, wie alt war ich da? Mitte 20 war ich, als ich den geguckt habe.
Ah, okay.
Und natürlich habe ich schon gemerkt, okay, da passiert vieles, was behastet wirkt, hat mich aber nicht gestört. Also, das haben wir auch in der Akt X Akademie besprochen. Als ich damals den Akt X Kinofilm geguckt habe, oder die beiden Kinofilme, habe ich nichts verstanden. Und bei Serenity war mir bewusst, okay, da gibt's Sachen, die werde ich nicht verstehen, irgendwelche Anspielungen, aber ansonsten hat der Film für mich wunderbar funktioniert. Und ich habe diesen Film, bevor ich die Serie geguckt habe, glaube ich, noch 3-mal geguckt.
Wirklich. Also die machen ja auch einen sehr schönen Kniff in dem Film. Dadurch, dass du ja die Hintergrundgeschichte von River bekommst, in dem Film endlich mal, in den 14 Folgen bekommst du ja immer nur, du siehst zwar, dass sie Kräfte hat, aber du weißt ja nie wirklich, was passiert ist, bist du ja schon direkt mit drin. Du weißt ja dann im Endeffekt als Filmzuseher schon mehr als derjenige, der nur die Serie gesehen hat. Und was sie daran aufbauen, finde ich ganz cool.
Ich finde die Geschichte halt auch sehr gut gewählt, ne? Also gerade das, was du beschrieben hast, plus gleichzeitig der Ursprung der Reaver, ne, die ja in der Serie auch immer nur so als ominöse Bedrohung von überall irgendwie gewirkt hatte, die ja hier auch eine sehr starke Bedrohung einfach wird. Und du hast auch so ein Gefühl am Ende von wegen, ja, hier gibt es tatsächlich krasse Gerechtigkeit und die haben gerade was für das Universum getan irgendwie. Mhm. Und ich muss du aber auch da recht geben. Ich glaube, wenn du den einfach so mal guckst, ohne die Serie zu gucken, dann verstehst du einfach viel, weil halt in den Dialogen einfach viel reingedroppt wird. Das wirkt manchmal überhastet so, aber du hast, glaube ich, nicht das Gefühl, dass du irgendwas krass verpasst hast, wenn du die Serie nicht geguckt hast. Und gleichzeitig ist der Film natürlich auch voll Action, cooler Figuren, cooler Sprüche, ne? Also es gibt wenig, wie zum Beispiel die Figur dieses komischen Satellitentypen da auf diesem Planeten, das nervt mich eher, ne? Also wenig Schwächen tatsächlich, finde ich zumindest.
Ja. Und vor allem,
er geht ja wirklich in die Vollen, ne? Also da, ich war jetzt verwundert, wie viel da wirklich passiert, so rein actionmäßig, weil, das muss man ja dazu sagen, Firefly ist ja jetzt nicht unbedingt die Serie, wo du mit Action bombardiert wirst, ne?
Mhm. Ja, das stimmt. Was ich auch interessant fand damals, ist halt eben, dass mir, und ich spreche jetzt hier mal eine Spoilerwarnung aus für alle, die die Serie und den Film nicht kennen. Ich glaube, wir könnten es auch jetzt so gerne so belassen. Ab jetzt wird gespoilert. Ja. Mhm. Deswegen, wenn ihr die Serie und den Film nicht gesehen habt, dann macht ihr Stopp und holt's bitte nach. Es lohnt sich. Ich weiß noch, bei der ersten Sichtung von Serenity, wie wirklich nah mir der Tod von Wash gegangen ist.
Ja.
Und ja. Gerade jetzt halt auch, wenn du die Serie kennst und dann nochmal die Beziehung zu seiner Ehefrau, die auch zur Crew gehört, diese Zoe, ist das Ende halt wirklich hart und echt, also da lief mir wirklich ein Tröpfchen über die Wange.
Da war ich geschockt damals, ja.
Ja, also ich war damals eben auch geschockt, obwohl ich die Serie nicht kannte. Und das zeigt, glaube ich, nochmal,
wie ich vorhin drauf war.
Ja, und das zeigt ja nochmal, wie gut diese Figuren auch geschrieben und entwickelt und gespielt sind, ne?
Ja, genau.
Ja. Und aber eine Sache, die ich damals schon nicht richtig gerafft habe, sind diese Reaper oder Reaver.
Reaver, ja.
Reaver. Weil, also das ist ja irgendwie so ein grob gesagt, biologisches Experiment, was schiefgelaufen ist, blablabla. Und die sind ja dann so Kannibalen, die Leuten unvorstellbare Schmerzen und Schrecken antun, so sehr, dass ja selbst Mel jemanden erschießt, wenn er sieht, okay, die Reaver haben ihn, um ihn einfach schon mal dieses Ganze zu Leid zu ersparen, und die sind so gefährlich und eigentlich nur eine Horde von Wilden. Dann frage ich mich, ja gut, wie können die den Raumschiff eigentlich dann steuern? Also nee.
Also ich hatte die nicht als es sind Wilde, aber ich hatte die ganze Zeit eigentlich das Gefühl, sie haben ja auch Taktiken.
Mhm. Genau.
Sie haben, also sowohl in der Serie als auch im Film haben sie ja wirklich Taktiken, wie sie vorgehen.
Das ist eine brutale Finsternis. Genau.
Ich hatte da nicht das große Problem jetzt irgendwie damit.
Nee, das Problem nicht, aber das war immer so die Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, das wurde mir immer ein bisschen zu wenig erklärt.
Du musst dir ja aber jetzt auch mal vorstellen. Ich hatte, wenn ich noch einmal kurz zur Serie zurückspringen darf, da hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben, Thomas, als die Folge 14 zu Ende war, also das Finale der Serie schlussendlich, hat sich das für mich überhaupt nicht wie ein Finale gefühlt. Das war einfach, es war irgendeine Folge, die jetzt einfach zu Ende ist. Ja. Und jetzt hatte natürlich der Film die Problematik, alleine die Story des Filmes hättest du rein theoretisch in eine zweite Staffel mit 14 Folgen reinpacken können. Auch was die Action-Momente angeht, was die Story angeht. Und ganz ehrlich, natürlich hätte ich da gerne ein bisschen mehr gehabt. Ich hätte auch mehr von den Reavern gerne gesehen, wie die sich vielleicht organisieren und sowas. Aber dafür, dass das ja in der Not geboren worden ist, hat mich das überhaupt nicht gestört und fand es sogar ziemlich clever gelöst.
Genau, also ich fand das auch eine coole Idee, diese Hintergründe von den Reavers zu zeigen, von wegen, dass die Allianz daran experimentiert hat, alle Menschen gleich zu schalten. Das ist ja der feuchte Traum jedes Diktators. Und daraus geboren sind dann die Reaver dann. Lustigerweise ist ja dann Sarah Paulson kurz zu sehen als diese Dr. Karen in dieser Holo-Nachricht, die ich übrigens immer noch großartig finde, diese Szene. Mit diesem Reveal quasi, was dann so passiert ist. Und dieser Planet, wo sie ja landen, dann auch, ne? Das finde ich auch echt gruselig, ehrlich gesagt. Die da quasi diese ganzen Leichen entdecken dann auch.
Ich hatte noch daran gedacht, dass es schon fast ein Horrormoment ist, was ja wirklich im Taghellen spielt, ne? Also es gibt in den ersten Minuten, als die auf dem Planeten sind, wo sie dann die ganzen Toten finden, es gibt da ja keine dunklen Szenen, aber da sehe ich das ganz genauso wie du. Also Horror im Hellen.
Ja, das musst du auch erstmal hinkriegen.
Es gibt im Film ja auch wirklich ein paar Horrormomente. Es gibt ja auch, glaube ich, ein, zwei Jumpscares. Die sind auch sehr effektiv, weil die wirklich aus dem Nichts kommen.
Ja, aber die sind relativ billig, finde ich, weil es ja eben
die sind billig, aber sie sind in der Hinsicht schon effektiv, weil du dich natürlich erschreckst, weil du auf euch gar nicht damit wartest. Und vor allem, sie sind in der Hinsicht ja ganz gut, weil sie dir nochmal bewusst machen, selbst als Nicht-Kenner der Serie, dass diese Reaver halt wirklich fucking gefährlich sind.
Ja. Können wir mal darüber reden, wie geil der Bösewicht ist?
Ja, wenn du sein, wenn du den Namen des Darstellers korrekt aussprechen kannst, bitte.
Ich habe gerade schon geguckt, ob ich es irgendwie hinkriege. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe.
Ejiofor oder so ähnlich. Den kennen wir aus 12 Years a Slave oder Doctor Strange, ja.
Genau.
Der ist wirklich großartig in dem Film.
Ja.
Der ist, also, der ist ganz hands down, so toll ich Nathan Fillion und die anderen auch finde, aber ich finde, darstellerisch ist der für mich der Optimus Prime dieses Films, weil der ist zum einen, hat er eine gewisse Eleganz und auch eine gewisse Sympathie oder Charmanz an sich, aber der braucht nur so einen Wimpernschlag und dann weißt du so, oh scheiße, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Und der ist ja auch dabei so noch so sadistisch. Wobei ich ganz ehrlich sagen, also diese Szene, wo er diese Nervdruckpunkte irgendwie traktiert und dann sein Schwert da so hinhält, ist halt echt super. Ich muss aber auch sagen, dass ich diesen Kampf mit ihm und Mel am Ende einfach nur gottgleich super finde. Wirklich. Großer Spaß.
Das ist eine alte Verletzung, du.
Ja.
Ja, ja. Also es ist großartig und vor allen Dingen ist der Charakter halt auch gut als Bösewicht geschrieben. Ich würde sogar so weit gehen, dass er einer meiner Lieblingsbösewichte ist, die es so in Film und Fernsehen gibt. Mhm. Mit dieser Idee von, er glaubt daran, dass die Allianz ein besserer Ort sein kann. Ein Ort, in dem er aber eigentlich nicht existieren kann. Und dahin will er die Allianz führen, indem er ihr bedingungslos folgt. Und diese Philosophie macht diese Figur auch einfach so geil. Plus natürlich den Ende mit dieser Verbindung dann, ne?
Ja.
Einfach großartig.
Definitiv.
Wobei, zum Schluss, also da fand ich es doch schon ein bisschen albern, was Mel alles einstecken konnte bei dem Kampf.
Ja, wenn man aus dem Krieg kommt, dann kann man ein bisschen.
Ja, okay. Aber wirklich großartig und gut, er hat, glaube ich, das Genick und die Arme gebrochen bekommen und kann zwei Tage später wieder normal laufen. Okay.
Die Zukunft.
Die Zukunft.
Ja.
Zukunft, die Zukunft, genau.
Was ich aber noch gerne erwähnen möchte, ist, nachdem ich Serenity gesehen habe, dachte ich mir, boah, dieser Nathan Fillion, den ich halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich kannte, der hat echt Charisma, der gehört auf die große Leinwand. Und ich finde es bis heute schade, dass das immer so ein Fernsehgesicht geblieben ist. Jetzt mit diesem Castle und jetzt The Rookie. Das finde ich sehr schade. Also ich, natürlich, der wird jede Menge Asche verdient haben mit seinen TV-Serien, die wirklich erfolgreich wie nichts waren. Aber ich finde es echt kacke, weil wäre er ein bisschen jünger jetzt, wäre er wirklich so perfekt geeignet für diesen Uncharted-Film. Es gibt ja diesen Uncharted-Fan-Film, der wirklich super ist. Den müsst ihr euch mal angucken. Geht auf YouTube und gebt einfach Nathan Fillion Uncharted an. Ein Top-Fan-Film. Ich kann aber verstehen, warum sie ihn nicht genommen haben, weil er halt einfach zu alt ist mittlerweile. Mhm. Und das finde ich schade. Ich glaube, dass Nathan Fillion es verdient gehabt hätte, nach Serenity eine Kinokarriere zu haben und nicht eine Fernsehkarriere.
Ja. Vielleicht wollte er das aber auch gar nicht.
Das kann sein, das kann sein. Das ist nur der Wunsch eines kleinen Filmnerds wie mir.
Weil ich, aber wenn du dir wirklich die Filmvita von dem anguckst, da ist ja doch nicht unbedingt so großes Kino jetzt mit dabei.
Ja.
Und aber ich glaube schon, dass er die Möglichkeit gehabt hätte.
Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, wie gesagt, dieses Castle war ja wirklich riesen erfolgreich. Vermutlich hat er da mehr Geld verdient, als wenn er jetzt irgendwie in anderen Filmen zu sehen war. Und das muss man ja sagen, der hat ja auch ein gewisses Kultstanding, den Nathan Fillion. Ne? Da rasten die Fans ja aus, wenn er irgendwie in Guardians of the Galaxy für 3 Sekunden im Bild ist. Ne? Und wenn er mal einen Film mitspielt, dann trägt er die auch. Also hier sei nur mal Sliver erwähnt, wo er auch großartig
ist. Großartig, ne? Großartig.
Wir werden ihn übrigens in Suicide Squad sehen.
Ja,
ich gehe mit einer kleinen Rolle wahrscheinlich.
Ich gehe davon aus, dass er dreimal durchs Bild läuft, ist er tot.
Wahrscheinlich.
Das Schöne an dem Typen ist ja, er ist ja auch einfach Erfolg. Also der ist ja, was sehe ich denn hier? Er ist einfach sympathisch. So, der hat ja jetzt auch schon gesagt, wenn er irgendwann mal im Lotto 300 Millionen gewinnen würde, wäre er der Erste, der einen neuen Firefly-Film macht. oder die Serie fortsetzt oder irgendwas. Also ich glaube schon, dass er da richtig Bock drauf hat und eigentlich auch wirklich traurig ist, dass das ganze Kapitel im Endeffekt so schnell wieder vorbei war für ihn. Ne?
Aber das ist etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Ich meine, wir reden gerade über Streaming-Angebote noch und nöcher und über Revivals, vor allen Dingen, was jetzt so von Paramount kommt. Das ist ja beeindruckend. Ne? Aber ein Firefly traut sich keiner ran.
Ja, das hat glaube ich, einige Gründe. Zum einen weiß ich nicht, wie die Rechtslage ist. Zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass es durchaus teuer ist. Und der dritte Punkt ist, dass Josh Whedon ja in den letzten Monaten nicht gerade ja mit Ruhm bekleckert worden ist. Da kamen ja einige Sachen raus in diesem Justice League-Dreh, wo er wohl sich nicht optimal verhalten hat, um es mal so auszudrücken. Ich weiß, diese HBO-Serie The Nevers, da hat er ja auch mitgearbeitet. Die ist aber halt davor schon entstanden, beziehungsweise wurde schon dran und gearbeitet.
Er ist dann nicht mehr dabei.
Ist nicht mehr dabei, okay, ja.
Er ist nicht mehr dabei. Er ist, glaube ich, nur in der ersten Folge und danach ist er relativ schnell ausgestiegen.
Okay, gut. Und die anderen Leute, also ich glaube, so Nathan Fillion, ich weiß gar nicht, wie dem sein Terminplan aussieht. Deswegen, also natürlich so Darsteller wie dieser Adam Baldwin, der den Jane spielt, ich glaube, den kriegst du locker wieder dazu. Aber so ein Alan Tudyk, der ja auch wirklich sehr aktiv ist, oder halt Nathan Fillion, ich glaube,
der in dem Film gestorben ist, das muss man auch nochmal sagen.
Die Zukunft.
Aber vielleicht haben sich auch gar nicht alle wirklich dann, also viele Namen sind ja auch jetzt gar nicht so bekannt. Mhm. Vielleicht sind die auch alle gar nicht mehr beim Schauspiel geblieben. Und dass deswegen vielleicht ein Revival, vielleicht gab es die Idee ja schon vor 2, 3, 4 Jahren oder sowas. Aber dass dann einige gesagt haben, nee, das ist nicht mehr mein Metier oder sowas.
Ja, also ich glaube, dass es aktuell nicht danach aussieht, dass wir da ein Revival bekommen. Seien wir ehrlich, es gibt viele Serien, die vorzeitig abgesetzt worden sind, wo sich Fans ein Revival wünschen. Und bei einigen passiert das ja auch. Aber ich als, wenn ich einen Streamingdienst hätte, StuFlix Prime, so. Nein, StuFlix Prime Plus, so heißt das Ding. So. Würde ich, glaube ich, auch viermal überlegen, ob ich Firefly nochmal neu auflegen würde. Bin ich ganz ehrlich.
Ah, weiß ich nicht. Dann, ja. Jetzt überlege ich aber mal, wie der Mandalorian durch die Decke ging.
Ja, der Mandalorian vom Star Setting Wars, her, mein Freund.
Ja,
Star Wars
natürlich. Ist was ganz aber der Eigenes. Ja auch vom Setting her immer sehr positiv aufgenommen worden ist. Also ich glaube, wenn, kannst du es jetzt machen.
Genau, also wenn, dann wäre jetzt das Fenster dazu. Weil in ein paar Jahren ist wahrscheinlich die Sättigung zu groß. Aber ja, ich meine, mit wem arbeitet Fox da dann zusammen? Das ist halt die Frage, ne?
Ja, also eins kann ich sagen, mit StuFlix Prime Plus nicht. Wir bringen die Lindenstraße zurück.
Ja gut, dann abonniere ich das nicht. Das ist jetzt nicht
der. Und der Clown. Der Clown kommt und bei uns.
So, ich bin wieder dabei.
Das großartig, ja. Okay.
Wie habt ihr denn das Finale der Serie eigentlich empfunden? Hattet ihr das gleiche Gefühl wie ich, dass es einfach so mittendrin endete?
Ich habe ja damals mir die DVD-Box gekauft. Ich presche jetzt einfach mal vor, Stu, auch wenn du Luft geholt hast. ich habe mir damals die DVD-Box gekauft und habe da geguckt. Und ich hatte immer drauf auf der Box geguckt, wie viele Folgen es sind. Und hatte dann immer Angst am Ende, wenn ich dann eine Folge weitergeguckt habe. Ist es jetzt die letzte? Ist es jetzt die letzte? Ist es jetzt die letzte? Und als dann die letzte endlich kam und dann quasi die auch noch so komisch endet, quasi ist ja eigentlich nur so eine Zwischenfolge.
Ja, ganz genau.
Dann dachte ich mir so, oh nein, und das ist jetzt das Ende? Aber ich hatte ja zum Glück den Film da liegen. aber es war ein komisches Gefühl und ich glaube, also ich habe es ja halt später gesehen, wie ihr gerade gehört habt. Ne? Ich glaube, für Leute, die das quasi tatsächlich im Fernsehen damals verfolgt haben oder direkt auf DVD gekauft haben, 2003, wo es möglich war, und dann so leer dagelassen wurden, ich glaube, das war der Horror.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Stimmt. Aber ich hatte das gleiche Problem wie du, dass ich auch die Folge, ich habe sie nicht gebinged. Ich hatte ja wirklich Angst, die durchzubingen, weil sonst hätte ich die vielleicht in 2, 3 Tagen durchgehabt, die ganze Serie. Und nee, das wollte ich nicht. Wohlportioniert.
Ja. Ich habe mir die damals von so einer Online-Videothek ausgeliehen, als sie auf Blu-ray erschienen ist. Aus dem einfachen Grunde, das wurde halt berechnet mit Disc, wie viele Discs du bestellst da. Und die kamen, glaube ich, auf 2 Discs. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt schnappst du mal zu und guckst sie dir an und hab die innerhalb von einem Wochenende durchgeguckt. Und ich dachte eigentlich immer, okay, die endet halt mit der ersten Staffel. Das war mir bewusst. Ich dachte aber, dass die erste Staffel zumindest so ein Ende hat. So ein Staffelende halt. Weißt du, das Gefühl ist, okay, diese Staffel ist zu Ende oder es wird jetzt irgendwas aufgebaut. Aber wie ihr schon sagtet, das ist ja wirklich so eine, ja, hier hast du noch eine Folge und das war's. Und war dann auch, obwohl ich es wusste, dass es einfach aufhört, auch ein bisschen entsetzt, dass das das Ende sein soll. Und da habe ich auch gefragt, also selbst wenn die erfolgreich gewesen wäre, wäre das doch kacke gewesen, dieses Ende, also für ein Staffelende. War da auch sehr irritiert, obwohl ich wusste, was ungefähr wusste, was auf mich zukommt. Das ist keine Art, eine Staffel zu beenden.
Nee. Nein, definitiv nicht. Nee. Und das hat diese Serie auch einfach nicht verdient. Das ist so ungerecht. Also wir hatten ja auch unseren Podcast über Serienenden und Serienfinale, wo wir es ja auch angesprochen hatten. Das ist echt so ein Arschtritt für sowas, ne?
Ja, wirklich.
Und ich weiß nicht, wer da damals dran beteiligt war bei Fox und Produzent war oder sonstiges und dafür mit entschieden hatte, dass das dann quasi abgesetzt wird, etc. Ich hoffe, diese Personen beißen sich sowas von in den Arsch, dass sie denken, so, ach, hätte ich mal lieber.
Nee, das haben wir nicht vergessen. Das war, so blöd es klingt, glaube ich, aus der wirtschaftlichen Sicht die richtige Entscheidung, weil die wurde halt nicht abgesetzt, weil sie so teuer war oder so, sondern einfach, weil keine Sau zugeguckt hat.
Mhm.
Und es war jetzt nicht so, dass die Serie erst nach Mitternacht lief. Die lief ganz normal in dem Abendslot, irgendwann zwischen 8 und 10 Uhr abends. Ja.
Und der Film war doch jetzt, glaube ich, auch nicht so der Riesenerfolg, oder?
Nee, war er tatsächlich nicht. Ne. Nee. Aber das ist ja das Los von Science-Fiction-Filmen, auch wenn es nicht richtig Science-Fiction ist, ja immer.
Mhm. Ja. Also, ich würde sagen, abschließend können wir vielleicht auch noch Prognose geben, wie wahrscheinlich ist es, dass wir jemals noch was von Firefly aus Serenity bekommen.
Ich wollte euch noch was fragen.
Gut, dann fragt der Kühne das.
Kannst auch noch was fragen, ja.
wir hatten ja schon angekündigt oder gesagt, dass in dem Film, das ist ja wirklich ein Action-Overlord und da passiert ja wirklich viel, inklusive Verfolgungsjagden, große Schießereien. Wie hat euch denn die Action in der Serie gefallen? Also ich hatte, obwohl sie gut portioniert war, maximal eine Actionsequenz in einer Folge, wenn überhaupt, hat sie mir aber ziemlich gut gefallen. Also habe ich eigentlich immer mitgefiebert bei den Sachen.
Ich muss sagen, ja. Das war für mich relativ überdurchschnittliche Action-Szenen der damaligen TV-Welt. Genau. Das war jetzt nichts, was mich aus dem Hocker gehauen hat. Aber wir haben ja schon zusammen festgestellt, dass die Action eigentlich nicht so das Grundelement ist und das Besondere an der Serie, sondern es ist mehr ihr Setting und die Figuren. Und von daher war ich auch mit Folgen absolut zufrieden, wo die Figuren einfach nur rumlaufen und sich unterhalten. Ne?
Oder einfach viel Kylie im Bild zu sehen war. Das ist eigentlich auch ausgereicht.
Müssen wir jetzt okay. Bitte aufpassen, Kühne. Ich habe keinen Bock, dass Kühne wieder eine Warnung vor dem Podcast einsprechen muss.
Ja. Gut, da ist nochmal zurückzugreifen, was du gesagt hatte. Meine Prognose wäre, nein, da sehen wir nie wieder was von. Vielleicht ein Remake.
Also ich glaube, im Film- und Serienbereich bin ich auch da, glaube ich auch nicht, dass da noch was kommt. Es gab ja, glaube ich, mal eine Comic-Fortsetzung. Sowas in der Art kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ansonsten, nee, glaube ich nicht dran. Und gerade, wenn man die Zahlen halt sieht des Kinofilms, die jetzt auch nicht so berauschend waren, wenn auch nicht so katastrophal schlecht, aus einer wirtschaftlichen Sicht, glaube ich, macht das Flix Prime Plus, keinerlei wirklich Sinn, das fortzusetzen. Es tut mir leid. Aber freut euch auf Clown.
Ich würde es mir wünschen, eine Serie sehe ich gar nicht, weil mittlerweile die einzelnen Serienfolgen ja so teuer werden. Das nimmt ja alles dann irgendwelche Züge an, da kannst du ja besser einen Film produzieren. Und ich glaube, auch den werden wir nicht sehen, wenn nicht irgendwann da ganz viele Leute eine Petition unterschreiben oder dafür sammeln. So gerne ich das sehen würde, weil auch der Film ist für mich nicht wirklich ein Abschluss der Figuren. Es reicht, es ist okay. Aber es ist nicht der Abschluss, den ich mir gewünscht hätte. Weil jetzt haben sie sich wirklich alle irgendwie gefunden und jetzt müsste eigentlich noch was kommen. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
Wobei ich sagen muss, das finde ich ganz schön an dem Film. So dieses, okay, das war es jetzt. Und jetzt entlassen wir die Figuren wieder in ihre Abenteuer. Das fand ich eigentlich ganz schön. Ich mag solche Enden. Ne? Ich kann verstehen, dass man damit nicht so zufrieden ist, aber irgendwie war es schön, fand ich. Und ja. Ich glaube, lieber so ein Ende als ein Ende, was irgendwie komplett tot erzählt worden ist und du irgendwann denkst, boah, Leute, die letzten 3 Staffeln war zu viel.
Ja, klar. Ja,
da bin aber ich klar, bei. Also da wäre ja noch was möglich gewesen, ne? Der Kampf gegen die Allianz quasi, noch mehr Welten zu zeigen, ne? Das, aber ja, es ist halt das Ende, was wir bekommen haben.
Also mich würde einfach zum Beispiel interessieren, wie geht's denn jetzt weiter? Die haben ja im Film jetzt die Botschaft rausgeschickt, dass die Allianz richtig Scheiße gebaut hat. Ja. Dann sagt der Bösewicht, ich möchte den Namen von ihm einfach nicht aussprechen, der Operative, der sagt ja noch, ja, es hat sich viel geändert, aber eigentlich vielleicht auch nicht. Das hätte ich eigentlich noch mal ganz interessant gefunden. Wie geht's denn jetzt in der Welt weiter mit dem, was jetzt die Crew der Serenity wirklich losgetreten hat? Mhm. Das hätte ich eigentlich noch ganz schön gefunden.
Ja. Ansonsten habe ich persönlich sehr, sehr große Hoffnungen auf die Netflix-Serie zu Cowboy Bebop, weil das in eine ähnliche Richtung gehen wird. Und wenn das nur halbwegs gut wird, dann ist es großartig.
Ja.
Da könnt ihr euch drauf freuen.
Gut. Okay. Ja, ähnlich wie beim Ende der Serie neigt sich, glaube ich, der Podcast langsam dem Ende und das stimmt mich traurig.
Gut, dann würde ich mal den Deckel drauf machen. Ah, genau. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank fürs Zuhören an euch, die zugehört haben. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu Firefly denkt, ob ihr die Serie überhaupt schon mal gesehen habt, wie ihr den Kinofilm dazu auch denkt, was ihr darüber denkt, so rum. Ob ihr eine Serienempfehlung für uns habt, immer sehr gerne. Meine Liste mag das. Ich nicht. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde und ich gebe diesmal Kühne das Wort.
Ja, ich bedanke mich wieder für die Einladung und muss mich nochmal wirklich bedanken, dass ihr mir die Serie ein bisschen nahegelegt habt. Wie ihr wahrscheinlich rausgehört, ich bin wirklich hellauf begeistert davon. Ich denke mal, jetzt wo ich die Serie beendet habe und den Film geguckt habe, werde ich sie gleich noch bei Prime bestellen, weil die einfach bei mir im Blu-ray-Regal stehen müssen. Für jeden, der sie noch nicht kennt, wirklich reingucken. Es macht wirklich Laune. Und ja, danke für das schöne Gespräch mit euch.
Ja, ich sage noch zum Abschluss, dass ihr Movieback bei Twitter, Instagram und Facebook finden und folgen könnt. Auch ich hatte meinen Spaß hier mit euch über diese sehr schöne Serie zu sprechen, die leider viel zu früh von uns gegangen ist, aber wir müssen ja darüber hinwegkommen. Und wage jetzt schon mal die Prognose, dass wir spätestens bei abgewünscht Nummer 100 der Kühne, der Thomas und ich über der Clown reden werden. In diesem Sinne sage ich Adieu.